Es ist gut, hier zu sein. Es ist noch besser, in Gottes Gegenwart zu sein. Amen. Okay, vielleicht nicht für euch, für mich ist das besser. Ich habe keinen Arm angehört. Als wir im Lobpreis waren, war ich kurz innerlich weg. Und wer es nicht weiß, der weiß es jetzt. Ich habe ein Riesenherz für Jugendlichen. Und ich war dann kurzweilig wieder auf unsere letzte Jugendfreizeit. Und es war so schön. das war genau das gleiche Gefühl, in Gottes Gegenwart zu sein. Ich dachte, was kann schöner sein? Und ich dachte dann, während ich in dieser Lobpreisstimmung war, vor Gottes Thron, habe ich gesagt, was kann schöner sein, als vor Gottes Thron zu sein mit jungen Menschen. Die entscheiden ganz früh, da gab es mal einige Gebetsaufrufe und einen Moment werde ich nie vergessen, da war diesen Aufruf, wer will nochmal ganz bewusst mit Gott und nur mit Gott gehen. Und viele von euch sind auf viele Freizeiten gewesen. Und auf dieser Freizeit waren wir fast 76 Jugendlichen und Mitarbeiter. Und bei dem einen Aufruf waren sofort die Jungs vorne und die jüngsten Jungs, so 12, 13, 14-jährige Jungs, die ganze Bühne war voll vor dem Kreuz. Und ich habe gesagt, oh Gott, danke. Danke, dass du neue Männer Gottes rufst für dieses Land, für diese Gegend. Bin so dankbar, was Gott in unserer Region macht. Und das waren alles Jugendlichen aus Südostbayern. War alles von der Gegend hier. Und ich bin auf vielen Freizeiten inzwischen gewesen. Und meistens sind es die Frauen die Mädels, die als erstes kommen. Und die Männer trödeln nach. Und es war die erste Freizeit, wo die Jungs, bam, sie waren da. Sofort. Ich sagte, Halleluja. Endlich haben die Männer verstanden, was ihre Rolle ist. Gott sei Dank gibt es die Frauen und Gott sei Dank, ohne die Frauen wären viele Gemeinden schon längst nicht mehr da. Und die haben die Flamme getragen. Aber Gott macht was Neues in unserer Region. Bitte hört nicht auf zu beten. Vieles passiert. Und ich sage es immer wieder, mir ist viel lieber einige Eichen zu pflanzen als 1000 Pilze. Und die Eichen, die jetzt wachsen, sind Resultat von Generationen von Omas, die gebetet haben. Jetzt haben Väter angefangen zu beten und jetzt kommen die Eichen. Halleluja. Wollte es einfach mitteilen, dass ihr miterlebt, was da kommt. Und zusätzlich muss ich einfach mitteilen, wir haben ja wie jedes Jahr auch Sommerfreizeit. Und dieses Jahr haben die Jugendlichen gesagt, wir mieten das ganze Haus. Ich sage, ihr seid verrückt, aber okay, machen wir. Und Herr Schweinsteiger kam zu uns und sagte, Dave, könntet ihr bitte das ganze Haus mieten nächsten Sommer? Ich sage, wie? Ja, mir wäre es lieber, wenn ihr das ganze Haus nehmt. Ich sage, ich rede mit den Jugendlichen und gesagt, ja, das schaffen wir. So, jetzt ist nicht mal, was ist heute? 6. März. Hat gesagt, wenn ihr 40 habt, dann passt das. Und wir haben schon fix angemeldet, 42. Und das ist schon März. Meistens kommen die Anmeldungen im Juni. Also es ist schon irre, was Gott da macht. Das ist super. So, die Frage heute Morgen ist, warum sind wir hier? Ich meine nicht hier. Ich meine hier. Why in the world are we here? Warum sind wir hier? Weil Gott es will? Okay, dann sind wir halt hier. Weil Gott will es halt. Wenn Gott es meint, dann bin ich halt hier. Ich will seine Gegenwart erfahren. Okay, das ist ein Teil davon. Warum sind wir noch hier? Ich will Gottes Gegenwart erfahren. Ich meine, warum hat Gott dich gemacht? Why did God make you in the first place? Also zwei Sachen habe ich jetzt gehört, ich habe noch nicht alles gehört, aber Beziehung, er wollte Beziehung mit uns haben. Um eine Beziehung zu haben, was braucht man? Ein Gegenüber. Duh. Man braucht ein Gegenüber. Und nicht nur ein Gegenüber, sondern was? Ich brauche Liebe. Ich brauche Liebe. Das heißt, der Anfang von meiner Kreation, von meiner Entstehung, von deiner Entstehung ist Gottes Liebe. Gut, die Eltern hatten auch was damit zu tun, aber letztendlich es hat auch was mit Liebe zu tun, hoffentlich, genau. Auf jeden Fall, der Grund, warum wir da sind, ist, Gott liebt dich und mich. Und in vielen Seelsorgegesprächen ist es für vielen Menschen, egal ob jung oder alt, schwer zu glauben, dass Gott mich liebt. Also nicht, dass Gott mich liebt, aber dass Gott jeden selber liebt. Es ist schwer zu glauben, dass Gott einem lieben kann, trotz allem. Aber das ist der Anfang. Gott sagt, ich liebe dich. Und wir kommen wieder zurück zu dem. Ihr kennt ja alle die Größten, dass die Jünger zu Jesu kamen und einer ihm gefragt, was ist das größte Gebot? Als guter Jude hat Jesus gesagt, na, das steht schon am Anfang da. Weiß irgendjemand, wo das steht? 5. Mose, 6,5. Was steht da? Kann jemand mit, machen wir 3 Übersetzungen, damit es richtig sitzen bleibt. Nochmal lauter, sag's nochmal lauter. Und der Nächsten wie dich selbst steht da nicht, das hat Jesus gesagt, aber in 5. Mose 6,5, genau. Hat noch jemand? 5. Mose 6,5. That's Deuteronomy 6,5. Deuteronomy 6,5 in English. Deuteronomy. Das steht aber auch in 2. Mose 20. Steht auch, ja. Mhm. Und 2. Mose 20, das liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das steht da auch. Aber 5. Mose 6,5 steht nur, es ergibt einen Grund, warum das auserwählt habe. In 5. Mose 6,5 also je nach Übersetzung kommt immer Herzen und Seele und dann Kraft oder Leib, also praktisch all unsere Energie sollen wir Gott lieben. Mit all dem, was wir sind. So, jetzt ist die Frage, wenn du dich entscheidest, jemand zu lieben und außerdem, wir wissen ja alle diesen Spruch, Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe ist vor allem eine Entscheidung und die Entscheidung Gottes uns gegenüber steht fest. Und genauso, wir sind seine Geschöpfe, wir dürfen uns entscheiden und die Auswirkung von dieser Entscheidung, ich werde Gott lieben, ist gigantisch. Wenn ich mich dafür entscheide, was passiert? Was werde ich machen, wenn ich mich entschieden habe, Gott zu lieben? Was wird passieren? Dann wird diese Beziehung wachsen. Was passiert noch, wenn ich in einer Beziehung bin, verliebt bin jemand oder jemand liebe und ich Schwierigkeiten im Leben habe oder Fragen habe? Was mache ich mit den Schwierigkeiten und Fragen? Ich rede damit darüber mit meinem Partner. Und es gibt doch keinen besseren Partner als Gott selber. Und was mache ich noch, wenn ich eine super Zeit mit Menschen gehabt habe, die ich liebe? Was mache ich dann? Ich sage danke, was noch? Das sieht man jemanden doch an, wenn er verliebt ist, oder? Man erzählt, man hat eine gewisse Ausstrahlung. Also ich finde es immer genial. Ich weiß nicht, wie die Mamis das schaffen, wenn sie Kleinkinder haben. Sie fühlen sich total kaputt oft und sie strahlen trotzdem. Wie geht das? Mit so wenig Schlaf, keine 8 Stunden Nächte mehr oder 6? Oder wie lange schläfst du gerade? In einem? Am Stück, ja. genial und du siehst blendend aus. Wie geht das? Wie geht das? Das geht, weil man einfach liebt. Das ist die Liebe, die das macht. Und das ist auch, wenn ich meine, das ist ein schlechter Vergleich, weil es ist viel komplexer. Aber es hilft ein bisschen zu verstehen, wenn ich eine Liebe mit Gott habe, auch wenn ich kaputt bin und so weiter, habe ich eine gewisse Strahlkraft. Es geht nicht anders. Was auf jeden Fall geht, ich verliere meine Strahlkraft, sobald ich nicht in meine enge Beziehung mit Gott stehe. Dann wird es weniger. Und ich ermate und verliere meine Kräfte. Und deswegen sagt er, mit der Seele, mit deinem Tiefsten ganz innen. Und wisst ihr was? Die Seele, sobald wir uns entscheiden für Jesus, ist geheiligt. Und wenn ich mit dieser Seele Gott liebe und entscheide mit meinem tiefsten Inneren, das wirkt, auch wenn mein Verstand vieles nicht verstehe. Gott, wie kannst du so jemand wie mich lieben? Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht, schon wieder habe ich gesündigt, schon wieder habe ich heute keine stille Zeit gehabt, schon wieder habe ich nicht mal in dein Wort gelesen. Und trotzdem willst du mit mir Zeit verbringen? Und Gott sagt ja. Wenn ich tief in meine Seele höre und auf einmal will ich sagen, Gott, hey, da wird ein Verlangen wachsen, auch im Wort Gottes zu lesen. Das kann nicht anders sein, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Aber das steht auch mit dem Verstand. Die Entscheidung ist da, aber die Gefühle sind manchmal nicht da. Das ist eine Realität. Und ich kann ihn dann lieben, aber, und dann ist angehängt, wie es auch steht in 2. Mose, oder auch wie Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie? Wie kann ich mich selbst lieben? How is it possible to love yourself? Wie kannst du dich selbst lieben? Wie ist es möglich, dich selbst anzunehmen, dich selbst zu lieben? Das ist die fromme Antwort. Und stimmt auch. Und stimmt auch. Aber was heißt das, weil er es zuerst geliebt hat? Was heißt das letztendlich? Aber da gibt's was dazwischen. Zwischen seiner Liebe und uns. Und wie hat Jesus das möglich gemacht? Genau. Stell mal uns vor, wir nennen jetzt Sünde Mist, weil letztendlich das ist, was Sünde ist. Es ist Mist, außer mit Mist kann man auch Dünger machen, mit Sünde kann Gott auch Dünger machen, aber nur Gott. Mist von alleine funktioniert. Aber wenn wir sagen würden, was zwischen mir, Mist ist Manure. Manure. Wenn man diese Fehler, die wir machen, einfach mit Mist bezeichnen, weil wir so Sünde dieses Wort nehmen und vielleicht nicht die Ekligkeit, als neue Wortfindung, die, wie widerlich die Sünde ist, einfach mit Mist vergleichen. Geh mal durch einen Misthaufen und dann geh schön essen. Du fällst auf. Und das Essen schmeckt auch nicht. Geh mal am Misthaufen vorbei und geh schön essen. Du stinkst immer noch. Geh mal durch ein Feld, wo es frisch gespritzt worden ist mit so flüssiger Dünger. Traumhaft. Wenn die Fenster im Haus auf sind, das ganze Haus stinkt. Das ist Sünde. Manure. Kaudung. Dung. Wenn das um uns herum ist, wir stinken, Geschwister, bis Jesus. Und Jesus kommt und sagt, aus damit, diese Mist nehme ich und auf einmal duften wir. Und deswegen kann ich mich lieben, weil ich nicht mehr stinke. Ich stink nicht mehr. Und ich bin jetzt die letzten 2 Wochen sehr viel unterwegs gewesen. Ich habe vielleicht 3 Nächte zu Hause geschlafen. Bin dann in verschiedene Züge und S-Bahnen und so weiter. Und ich habe vergessen, wie es ist, so nah an stinkende Menschen zu sein. Tut mir leid. Aber ich muss es so sagen. Leute, die vielleicht 3, 4 Wochen sich nicht gewaschen haben, da läuft jemand vorbei und du denkst, boah, wo ist diese Person? Schon längst weg, aber es bleibt in der Luft hängen. Ihr kennt das bestimmt. Aber wir sind doch nicht anders. Die Auswirkung von unserer Sünde bleibt um uns herum hängen. Und die Auswirkung geht manchmal über Generationen, wenn das nicht gebrochen wird. Wenn es nicht vor Gottes Thron gebrochen wird. Und es stinkt, es stinkt, es stinkt. Und manchmal ist es uns, wir leben in dieser Gnade und Gott sei Dank gibt es diese Gnade. Es ist uns nicht bewusst, wie sehr die Sünde stinkt. Und wir sind zu leicht und gehen zu leichtfertig mit unseren Fehlern um. Ich meine, Gottes Gnade ist groß, das will ich nicht bestreiten. Aber es war nicht billig. Es war sehr teuer. Und ich bin so Gott so dankbar, dass er dennoch, obwohl wir diese stinkende Fehler immer wieder machen, dass er kommt und sagt, ja, komm nochmal, ich wasche dich nochmal rein. Deine Füße werden nochmal gewaschen. Du bist wieder in dem Mist durchgelaufen. Komm nochmal, fangen wir neu an. Und das immer wieder neu. Und weil es so ist, kann ich mich anschauen und spiegeln und sagen, ich bin rein in Jesu Namen. Weil Gott es mir gesagt hat. Und dann kann ich mich lieben. Als ich anfang bei so Training für Mission, als so Outreach-Missionar, als ich in der Uni war, hat der Redner gesagt zu uns, wenn ihr euch selber nicht liebt, dann geht nicht missionieren. Das bringt nichts. Die Leute werden die Liebe spüren, die ihr für euch selber habt, weil ihr die Gnade empfunden habt. Das heißt nicht, dass ich mich liebe, weil ich so toll bin. Darum gibt's absolut nicht. Das hat absolut null mit egoistischer Liebe, sondern mit dieser Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Weil dann kann ich nämlich sehen, mitten in diesem stinkende Person neben mir, der sich vielleicht 3 Wochen nicht gewaschen hat, sagen, Gott ist da und liebt ihn und liebt sie. Und wie viel mehr kann ich dann neben diesen Mann sitzen und ihn lieben, wohl wissen, dass er gleichzeitig seine Ehefrau betrug und seine Freundin auch und 5 Frauen gleichzeitig haben und zu sehen, Gott liebt ihn trotzdem. Der duftet vielleicht mit teurem Gesichtswasser, aber stinkt vor Gottes Thron genauso. Und die Beispiele, man muss nicht das vertiefen. Aber unsere Aufgabe ist, die Menschen um uns zu lieben. Zurück nochmal, das habe ich vergessen zu erwähnen, 5. Mose 6,5, wo es steht, wir sollen Gott mit unserem ganzen Herzen lieben, alles was wir sind. Was steht in Vers 6? Was steht in Vers 6? 5. Mose 6, Vers 6. Was steht da? Also Gott hat schon damals gesagt, im Alten Testament, wir sollen das in unserem Herzen tragen, die Liebe. Und wo wohnt Jesus? In unserem Herzen. Wo ist der Heilige Geist? In unserem Herzen. Wir sollen das alles da tragen. Und dann, was sollen wir machen? Erzählen. Und wo? An erster Stelle zu Hause mit unserer Familie. Weil wenn wir das da erzählen und nicht im Herzen haben, wird die Familie als Erste sagen, ja, schwätz weiter. Du lebst eh nicht, was du da redest. Das heißt, wenn ich im Herzen, und die Reihenfolge ist erst Herzen, dann reden. Nicht reden und dann hoffentlich fällt es im Herzen irgendwo. Im Herzen tragen, dann reden. Und dann auch, wenn ich unterwegs bin. Da steht nicht, dass jeder auf der Straßenecke predigen soll oder sowas. Aber ganz natürlich, ich bin unterwegs. Und wann ist man unterwegs? Jeden Tag sind wir unterwegs, ständig. Das heißt, das, was mich beschäftigt, darüber soll ich reden. Wenn man seine liebste Fußballmannschaft angeschaut hat beim Spielen, worüber spricht man am nächsten Morgen in der Arbeit? Fußball. Oder? Man spricht automatisch über das, worüber man sich beschäftigt hat. Wenn ich mich über Gott und sein Wort beschäftige, meine Beziehung, kann ich nicht anders als darüber reden. Es kommt raus. Und darüber muss ich jetzt reden. Bei uns in der Gemeinde in Reichenhall kommt jetzt seit ein paar Monaten ein junger Mann. Und er hat sich entschieden, ganz alleine, hat von nichts gewusst, hat geweint vorm Fernseher, als er Flüchtling gesehen hat. Gesagt, jetzt, ich weiß nicht warum, aber ich kaufe mir jetzt eine Bibel, weil er hatte keinen, hat eine Bibel gekauft, hat gesagt, das ist die Wahrheit. Und dann seine Schwester, die Model ist in New York, mit einer Kenianerin befreundet ist, die auch Model ist, die gläubig ist. Die Schwester war mit der Freundin, ein Model, in eine Gemeinde in New York. Die waren so begeistert. Die Schwester kommt nach Hause, sagt, hey, wir müssen zu einer Gemeinde. Nimmt ihn mit, weil er zu Hause war in München bei seinen Eltern. Die sind zusammen. Wer ist die Gemeinde jetzt? Schnell, Peters Gemeinde. EVZ. Sind zu EVZ zu Weihnachten gegangen. Und er sagt, boah, der hat geweint, hat sich total geschämt. Dann sagt die Schwester, es muss sowas bei dir in Reichenhall geben, weil er arbeitet in Reichenhall. Ein paar Wochen später war er bei uns in der Gemeinde, sagt, es gibt noch mehr, so wie ich, wusste ich gar nicht. Und hier in Reichenhall auch. Der hat keinen Christen vorher gekannt. Und Gott hat ihn gerufen. Geschwister, das passiert nicht nur unter den Muslimen. Später kam heraus, weil sein Papa ist Indonesier, dass die Tanten in Indonesien sich vor Jahren bekehrt haben, schon lange für die Familie betet. Aber die haben nie sich gesehen. Nie. Der ist mit seinen Schwestern über Weihnachten hingeflogen und seine Tanten haben mit ihm getanzt und mit den Schwestern. Und sowas macht Gott. Und darüber kann man nicht anders als reden. Und was hat er ganz natürlich gemacht? Er hat mit seinen Gaming Brothers, mit Computer, alle gesprochen und gesagt, okay, das geht auch schon vorbei, das wird so irgendwas mit ihm los. Und er sagt, bin ich der Einzige, der so denkt, bis er zu uns in der Gemeinde kam? Und ja, sowas passiert. Sowas passiert. Und da kann ich aufhören zu reden. In der Bank mit seinen Kunden redet er drüber. Seine Nachbarin ist älter. Er bringt das Geld für sie nach Hause, damit sie nicht... Wahnsinn, was Gott da macht. Und ich kann nicht anders als drüber reden. Und sowas macht Gott. Oder einer von unseren Jugendlichen der Gemeinde geht in der Berufsschule, er ist 18. Einige kennen ihn, Josef. Er hat Englischunterricht und die dürften dann mitarbeiten. Er sagt, okay, würde ein Lied vorsingen, hat Oceans vorgesungen auf Englisch und das haben sie als Gruppe übersetzt. Und mitten in der Schule hat er seine Gitarre mitgebracht, die Worte ausgedruckt, Lobpreis mitten im Unterricht gesungen als Englischunterricht. Sowas macht Gott. Und du kannst dann nicht anders als darüber, und die Lehrerin hat das wortlich übersetzt und sagt, kann ich das auch übersetzen, weil eigentlich heißt es, ja, genau. Also Gott macht Großes, aber nur wenn wir mit seiner Liebe erfüllt sind, das annehmen und da fängt an was zu wirken und das sprudelt heraus. Ich weiß, wenn man schon 20 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre mit Gott unterwegs ist, denkt man, ich weiß nicht mehr, wie das ist. Ich möchte es wieder haben. Ich möchte wieder so erfüllt sein wie damals. Oder bestimmte Momente, ja, ich habe es auf Freizeiten erlebt. Ja, damals, als ich noch nicht so verletzt worden bin in den Gemeinden. Damals. Aber die Realität schaut doch ganz anders aus. Ich verstehe das. Aber dennoch geht es. Denken wir doch an Stephanus. Mit was war er erfüllt, dass er gesteinigt worden ist? Denn den Heiligen Geist, eine große Liebe zu Gott. Und wie weiß man, dass es die Menschen um ihn auch geliebt hat? Er hat gesagt, Gott, vergib. Die wissen nicht, was sie tun. Das ist Liebe. Und die Liebe kommt nicht von uns. Wenn wir mitten in der Arbeit, mitten in der Schule, mitten in der Nachbarschaft, mitten in der Gemeinde unsere Feinde lieben können durch Gottes Liebe, das ist Gott. Und das ist ansteckend. Und entweder sagt man, da will ich mit oder absolut nicht. Aber jeder weiß, wo man dran ist. Und das ist, was Gott will, was wir hier tun. Sonst warum sind wir da? Ein paar nette Lieder jeden Sonntag zu singen, ein bisschen miteinander beten, ein bisschen plaudern und wieder nach Hause gehen. Das ist nicht, was Gott will. Das will er nicht. Das will er nicht. Er will Leidenschaft von uns. Leidenschaft heißt nicht unbedingt hier rumzutanzen und rumzuspringen und Halleluja zu sagen. Kann auch. Aber unsere Sarai, die in Kenia war, sie hat gesagt, Papa, in Kenia gibt es auch so Pfingstgemeinden. Sie hat das Gefühl, das könnte genau eine katholische Gemeinde sein. Die gehen hin, singen Halleluja, bla bla bla, machen das gleich jeden Sonntag und dann der Alltag schaut nichts anders als sonst irgendwo. Also die Form von Religion kann egal welche Denomination sein. Was wichtig ist, ist, was hier kommt und raussprudelt. Und das ist da zum Leben. Also Gott lieben mit allem, was wir sind und dann unseren Nächsten lieben, wie wir selbst geliebt worden sind und wie wir uns selbst lieben. Ich denke, das wäre eine Übung und das hat, soll nicht komisch sich anhören, aber sich bewusst anzuschauen, im Spiegel zu sagen, ich liebe mich, weil Gott mich liebt. Und auch das Äußere. Ich habe es bestimmt schon mal gesagt, aber meinst du, dass Gott dich gemacht hat und gesagt hat, jetzt habe ich ein richtig hässliches Kind gemacht? Gott sagt sowas nie. Nie. Hat auch nie zu irgendjemand gesagt, dem krieg, der, also, ich will ein bisschen lachen, da mache ich die Nase extra groß. Das macht er nicht. Und außerdem, wisst ihr, was eine schöne Nase in Japan ist? Lange Nasen, die finden lange Nasen hübsch. Und was machen viele arabische Frauen? Die machen sie klein, weil sie nicht annehmen können, dass auch eine Nase verschiedene Formen an, vor Gottes Augen sind sie hübsch. Und auch die Farbe, die Hautfarbe, welche, oh, ich bin immer so hell, ich werde nie braun. Und andere, oh, ich bin so dunkel, ich werde nie hell und was weiß ich alles. Gott sagt, hey, du bist hübsch. Du bist hübsch. Du bist stark. Meine Schultern sind zu schmal, zu breit, meine Hüfte und so weiter. Ich habe zwei Töchter, ich weiß, wovon ich rede. Und Gott sagt, hey, das ist hübsch. Du bist hübsch. Auch das Physische. Wir Christen neigen dazu, ja, das ist nett. Das Schlimmste, was man hören kann, deine Persönlichkeit ist so schön. Wenn du 18 bist und sowas hörst, das heißt, Klammer auf, aber physisch bist du nicht so schön, Klammer zu. Und Gott sagt, du bist hübsch, kein Klammer, innen und außen, immer noch kein Klammer. Und du bist wunderbar gemacht. Wenn ich das verstehe und auch verstehe, ich bin geliebt und meine Sünde sind weg, da ist eine Energie da drin, weil so hat Gott mich geschaffen. Und mit dieser Energie, mit dieser Heilsbotschaft sollen wir in diese Welt hineingehen. Und warum sind wir hier als Gemeinde? Das wissen wir doch alle, oder? Warum sind wir hier als Gemeinde? Warum? Bitte? Liebe, Leben, Versöhnen. Das ist drin. Warum sind wir da? Also man braucht Gemeinschaft. Eine Sache ist, wir sind genauso wie Gott, wir sind Beziehungswesen, wir brauchen die Gemeinschaft. Das ist eine Sache, das ist zentral. Aber was hat Jesus uns gesagt? Folge mir nach. An erster Stelle, wir machen die Entscheidung, wir folgen ihm nach. Was hat er noch gesagt? Nachdem die Gemeinde, was hat er bewusst für die Nachfolge Jesu gesagt? Wer es nicht weiß, Matthäus 28, 18 bis 20. Das ist automatisch, das sieht man. Aber was hat er geschrieben, 28, Matthäus 28, 18 bis 20, was steht da? Geht hin und was sollen wir machen? Ein bisschen predigen? Da steht nicht. Da steht nichts von predigen und ich denke ganz bewusst, weil das ist eine bestimmte Gabe und Gott hat nicht gesagt, alle sollen nur eine Gabe ausüben. Sondern Jünger machen bedeutet was? Und Jünger machen ist kein Jüngerschaftskurs. Das Leben teilen. Wie lange hat Gott als Jesus Jünger gemacht? 3 Jahre. Und er war immer noch nicht fertig. Aber 3 Jahre erstmal als Jüngerschaftserlebnis und kein Kurs. Wo hat Jesus unterrichtet? Auf der Straße. Also wann war das letzte Mal, dass du einen Jüngerschaftskurs auf der Straße gemacht hast? Wo hat er noch unterrichtet?
Beim Essen.
Mitten im Feld. Wie viele Blätter haben die Jünger ausgefüllt? Ihr versteht, was ich meine. Nachher haben sie aufgeschrieben. Und nachher waren sie selber unterwegs, haben selber Jünger gemacht. Geschwister, jeder von uns ist berufen, Jünger zu machen. Zuerst zurück zu 5. Mose, zuerst zu Hause. Man könnte auch Gemeindewachstum machen, indem jeder 10 Kinder hat und hoffen, dass die meisten dabei bleiben, dann wachsen die Gemeinden. So haben es die einige Verwandten von mir in Norddeutschland gemacht, die Riesengemeinden. Und dann auch viele Kinder, und wenn 60% dabei bleiben, ist die Gemeinde schon riesig. Also die größte freie Gemeinde ist eine Mennonitenbrüdergemeinde mit ungefähr 30.000 Mitgliedern auf 6 oder 10 Campus, oder Mennonitengemeinde, nicht Mennonitenbrüder. Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, das ist nicht, was Gott uns berufen hat. An erster Stelle, die Jünger zu machen. Ein Teil von dieser Jüngerschaft ist dann was? Was kommt dann? Da steht an erster Stelle, geht hin, macht Jünger. Davor kommt das. Tauft sie. Das heißt, ein Teil von der Jüngerschaft ist automatisch die Taufe. Ganz klar, ganz deutlich. Muss nicht diskutieren. Und dann lehren. Was sollen wir lehren? Was steht da? Was genau sollen wir lehren? Habt ihr es genau angeschaut? Da steht alles. Da steht alles. Das heißt, nicht nur ab Johannes. Alles, was Jesus gesagt hat. Was steht da? Kann jemand das laut vorlesen? Matthäus 28, dass wir genau schauen, was da steht. Matthäus 28, Vers 18, 19, 20 wird es dann sein. Genau. Also alles. Und auf was hat Jesus seine Lehre basiert? Das Alte Testament. Er hat ja in dem Alten Testament das offenbart, wie im Neuen Testament das alles ausgefüllt wird. Ich unterstütze auch Juden für Jesus, und wer es nicht erlebt hat, mal das Passamahl mit messianischen Juden durchzumachen, ich habe es heute Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das Passamahl, das messianische Passamahl ist, da geht so viel auf. Und wenn du mit gläubigen Juden, messianische Juden sprichst, und das waren alle Christen am Anfang. Alle Christen am Anfang waren messianische Juden. Die Kirche vergisst das manchmal. Und sie waren nach wie vor Juden. Da gab es niemals ein Kreuz. Das kam viel, viel später. In dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, haben wir nie ein Kreuz nirgendwo gehabt. Never, ever. Gab es kein Kreuz. Wir hatten kein Kreuz. Was auf unserer Wände hing, waren Bibelverse. Aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Weil das war, ich meine, das war leer. Das war ein Zwischen. Es ist eine gute Symbolik, aber das Leben ist viel tiefer und fing früher an. Und wenn man überlegt, diese Symbolik von der Befreiung von Ägypten und wie viel es gebraucht hat, das zu befreien. Wenn man das miterlebt durch das Passamahl, es geht viel tiefer, für mich zumindest, als die Kreuzigungsgeschichte. Und die Kreuzigungsgeschichte ist nichts anderes als das Passafest. Und das geschah auch zum Passafest. Und wenn ich das zusammenbringe, das Alte und Neue Testament und alles unterrichte, so wie Jesus, ich meine, Jesus, das letzte Abendmahl waren keine weiche Brötchen. Das war ohne Hefe. Es war durchstochen, das, was er gebrochen hat. Man wusste nicht, warum stricht man das immer. Ein messianischer Jude sagt als Zeichen, was eines Tages mit dem Leib Christi passieren wird. Durchstochen und gebrochen. Wir nehmen Teile davon. Und was hat die Juden, die Hebräer geschützt vor dem Todesengel? Blut am Tor, kein Eingang. Was schützt unsere Seele vor dem Feind? Blut. Und man könnte noch viel mehr sagen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir alles, alles unterrichten. In Gänze. Und Gott war der gleiche im Alten Testament wie im Neuen. Natürlich gab es ein paar Unterschiede, was geschehen ist. Ist keine Frage. Aber das, was in der Apostelgeschichte geschehen ist, passiert heute immer noch. Und manche von uns sind berufen, genauso wie Paulus, zu manchen anderen Leuten zu reden, die nie davon gehört haben. Andere sind berufen, Gemeinde nach wie vor aufzubauen, die nächsten Schritte zu machen. Aber alle sind wir berufen. Und außerdem wisst ihr noch, welche gemeinnützige Verein Paulus unterstützt hat auf seine Reisen? Welche Missionsgesellschaft? Keine. Paulus ist gegangen, nicht wissend, wo er sein Brot verdienen würde. Als die ersten Missionaren ausgesendet worden sind von Herrn Hut, sie haben Koffer, nicht nur Koffer gepackt, sie haben richtige Kisten gepackt und haben auf Wiedersehen für immer. Die haben nicht erwartet, dass sie irgendwann mal wieder nach Hause kommen. Die waren bereit, alles zu geben, weil die Liebe so groß war und gesagt, wir müssen, die Welt muss es hören. Die Welt muss es hören. Und Paulus ging und hat gesagt, okay, was kann ich machen, wie kann ich für mich sorgen? Ich bin Geschäftsmann, ich werde Geschäftsmann, egal wo ich hingehe. Und das hat er gemacht. Und die erste Jüngerschaft, was er gemacht hat mit Priscilla und Aquila, der hat eine Firma mit ihnen aufgemacht. Der mit ihnen eine Firma aufgemacht, hat Jüngerschaft da gemacht, wo er unterwegs war. Und sie würden Säule von der Gemeinde. Das ist Gottes Plan. Egal, wo wir sind, was wir machen, so erfüllt zu sein mit seiner großen Liebe, zu wissen, ich erlebe die Gnade und die Gnade ist für alle Menschen da. Sie müssen so einen Anspruch nehmen. Und das will ich ausleben. Und da werde ich Jüngerschaft ausüben im Alltag. Wie sollen Menschen wissen, was es heißt, Christen der Arbeit zu sein, wenn sie keinen anderen Christen der Arbeit erlebt haben? Oder in der Schule? Oder egal wo. Stell dir vor, du bist Krankenschwester, du gehst ins Zimmer und du siehst einen Arzt, er legt die Hände auf einen Patient und du merkst, er betet. Was macht das für dein Glauben? Meinst du nicht, dass die gläubige Krankenschwester dann öfters für Patienten auch beten wird? Auf jeden Fall, sie sagt, oh, ich bin nicht alleine hier. Und die geht zu ihm hin, sagst du auch? Und er sagt, ja. Und die sagt, ich bete schon lange für diese Patienten. Sagt, das habe ich schon gemerkt, irgendwas passiert hier. Sowas gibt es auch in den deutschen Krankenhäusern. Und Leute, wir müssen das nicht beim Chef posaunen. Macht's einfach. Weil unser Chef ist Gott. Unser Auftrag. Lieben wir, segnen wir, egal wo wir sind. Wenn meine Studenten fragen oder gefragt haben, über was ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich natürlich gesagt, über MCF. Und einige gucken, ich sage, wenn du mehr lesen willst, kannst du. Und da gibt es auch Bücher zu bestellen und so weiter, über die Geschichte von Charles. Und die kommen dann später und sagen, da war ich sehr berührt von dieser Website. Gott öffnet Türen, egal wo wir sind. Lass uns sie ins Anspruch nehmen. Deswegen sind wir hier. Ich meine, seien wir doch ehrlich. Wo ist das Schöne? Hier oder im Himmel?
Im Himmel.
Amen? Mindestens einer weiß es ganz sicher. Es ist viel, viel besser im Himmel. Ich meine, es wäre doch besser, da zu sein. Und wenn Gott uns hier lässt, dann hat es doch einen Grund. Und der Grund ist, dass die Welt seine Liebe erkennt. Und wenn wir voll sind mit seiner Liebe, dann wird es genauso, wie gesagt worden ist, werden wir einander lieben, trotz Unterschiede. Wo gibt es sonst einen Verein, und ich weiß, wir sind im Grunde kein Verein, aber ich nenne es jetzt so, ein Verein, wo so unterschiedliche Menschen zusammen eins sein können. Nur wir Christen schaffen das. Nur wir Christen, davon bin ich überzeugt. Und das ist eine Berufung, die wir haben. Unterspiel das nicht. Lass uns doch Gnade miteinander haben, nachdem wir von seiner Liebe erfüllt sind, und dann das Leben, Leben, Leben. Ich möchte jetzt mit uns beten, weil ich den Eindruck habe, dass manche immer noch nicht sich selbst lieben können. I have the impression that some of us maybe can't love themselves the way God loves you. Und ich glaube, dass Gott jetzt einfach an den tiefsten Punkt in deinem Herzen reden möchte. Und er möchte, dass wir jetzt ganz leise sind. Und wenn du etwas nicht abgegeben hast, wenn du sagst, okay, ich habe da Sünde, was ich schon oft gemacht habe, schäme mich, dass ich noch immer mache, geh zu seinem Kreuz und er ist treu und gnädig und vergibt nochmal. Gib's ihm ab. Und vielleicht schenkt Gott dir ein Wort, wenn er dir ein Bibelvers schenkt, was im Kopf kommt, oder eine Bibelstelle, schlag deine Bibel auf und lese. Das ist dann für dich. Meine Erfahrung ist, dass Gott am kräftigsten spricht, wenn er Bibelverse schenkt. Und vielleicht auch ein Bild. Und vielleicht schenkt Gott dir ein Vers, du weißt, das ist nicht für dich, und ich werde später Zeit geben, wenn Gott dir ein Vers geschenkt hat und du weißt, das ist nicht für dich, dann lies es einfach vor und wir werden glauben, dass es für jemand anders ist, aus Mut zu machen. Denn Geschwister, bevor wir versöhnt in diese Welt gehen können, brauchen wir die Versöhnung mit Gott ganz und ganz frisch. Und dann können wir Versöhnung anbieten in der Welt um uns herum. Und versöhnt zu leben in dieser Welt ist selten. Es gibt so viel Bitterkeit und Hass und Vorurteil und so weiter, und das hat alles damit zu tun. Lass uns einfach still sein und hör auf Gott. Nenn das Hören beten. Bete, bekenne. Und sag, Gott, wenn du einen Vers für mich hast, zeige es mir und schlag es auf für dich dann. Ich lasse einfach Zeit dafür. Gott, ich danke dir, dass du so treu bist und uns vergibst, immer wieder neu. Dass du uns da begegnest, wo wir sind. Dass du kommst mit deiner Gnade. Und wir können nie nachempfinden, was es hieß damals, als du am Kreuz warst, für uns. Wir können Danke sagen, das annehmen, uns erfüllen lassen mit deiner Liebe, deine große Liebe. Danke, Herr. Amen. Hat irgendjemand noch einen Vers? Wenn nicht, das ein Teil, was ich am Herzen bekommen habe. Und das ist aus Matthäus 28, 18, ganz am Anfang von dem Vers. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Und dann sagt er: Geht hinaus in die ganze Welt. Die gleiche Macht, die Gott erhalten hat, legt er in uns durch den Heiligen Geist, diese Welt hinauszugehen. Das ist nicht unsere Liebe, ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Vollmacht, sondern seine.